SWR 2 Tandem.
Eigentlich mag man sich gar nicht vorstellen, dass man einmal in die Lage kommen könnte, nicht mehr über sich und sein Leben entscheiden zu können. Sei es durch einen Schlaganfall, einen Unfall oder andere Umstände, die es einem unmöglich machen, die eigenen Wünsche zu äußern. Doch auch wenn es unbequem ist, sich damit zu beschäftigen, viele möchten sich für so einen Fall gegen unerwünschte Eingriffe von Ärzten absichern. Versuche zur Wiederbelebung lehne ich ab. Die Patientenverfügung. Von Christine Werner.
Vor einiger Zeit besuchten mich meine Eltern. Es gäbe da etwas zu bereden, haben sie gesagt.
Patientenverfügung.
Sie wollten sich endlich um eine Patientenverfügung kümmern und mich als Vorsorgebevollmächtigte eintragen, ob das in Ordnung sei. Klar, habe ich gesagt, und mich gewundert, dass sie da so ein großes Ding draus
machen.
Nach einem Kaffee fuhren sie wieder. Ich habe von der Sache nichts mehr gehört. Ist wahrscheinlich liegen geblieben, das Ganze, dachte ich. Das Thema Patientenverfügung ging mir aber nicht mehr aus dem Kopf.
Patientenverfügung, Betreuungsrecht, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Musterformulare.
Mein Vater ist 74, meine Mutter wird 71. Manches wird mühsamer. Das Herz stolpert schon mal. Da liegt der Gedanke an eine Patientenverfügung nahe. Aber auch ich könnte ja mit meinen 47 Jahren morgen von einem Auto angefahren werden, mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus kommen, ins Koma fallen. Und dann? Die Apparate der modernen Hochleistungsmedizin würden hochgefahren werden. Herz-Lungen-Maschinen, Beatmungsschläuche, Dialysegeräte und Ernährungssonden könnten mich monatelang in einem Zustand zwischen Leben und Tod halten. Will ich das? Im Internet finde ich Formulare. Eine Standardpatientenverfügung, Optimalmodelle, Vorlagen zum Ankreuzen. Bereitgestellt von den Kirchen, den Humanisten und Hospizvereinen. Das Bundesjustizministerium bietet Textbausteine an. Es gibt Broschüren zum Downloaden und Bestellen. Ich klicke mich durch 2, 3 dieser Formulare durch. In einem kann ich genau festlegen, wie lange die Maschinen laufen sollen.
Wenn ich infolge einer schweren Gehirnschädigung keine Einsichten mehr gewinnen kann und mit Menschen nicht mehr in Kontakt treten kann, soll das Warten auf wesentliche Besserung beschränkt werden auf circa...
Ich fühle mich überfordert.
Tage oder Wochen oder XY.
Ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll und auch nicht, was ich aufschreiben will.
Bluthochdruck und so, also ich glaube, die sind jetzt nicht total krank oder so. Es steht halt überhaupt nicht akut an, aber...
3 Tage später sitzt Silke bei mir am Esstisch. Silke ist 35 und eine Arbeitskollegin. Über eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht hat sie sich schon Gedanken gemacht. Ihr Freund soll entscheiden, wenn sie es nicht mehr kann.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle beispielsweise meinem Freund eine Vollmacht aus, damit er für mich entscheidet, dann will ich aber ja auch, dass er weiß, was will ich eigentlich, weil das ja tatsächlich kein Thema ist, über das man dauernd spricht und schon gar nicht so konkret. Also du übrigens, wenn ich jetzt einen Unfall habe und ich bin jetzt ein halbes Jahr im Koma, stell doch mal bitte die Maschinen ab. Also ich meine, das macht man ja nicht irgendwie. Und ich glaube, wahrscheinlich wäre das dann weniger für mich, als vielmehr so, damit die anderen wissen, was sie machen sollen.
Wie will ich sterben? Wir stellen fest, dass wir zwar darüber nachdenken, aber nicht darüber reden. Als Bevollmächtigter müsste Silkes Freund aber wissen, was sie möchte und was nicht.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also mit ihm, glaube ich, könnte ich das noch eher als mit meinen Eltern. Also wie gesagt, wir haben das ja kurz mal versucht und das ist halt schwierig, mit denen darüber zu reden. Ich habe mir also total beknackt, ich habe einen Fanjob auf dem Friedhof gemacht und habe dann irgendwann auch mal so völlig unbedarft gesagt, so, also sollte ich mal sterben, bitte keine Geralien, aber Birke finde ich gut. Die waren dann alle völlig ausgeflippt. Also ich hatte das ja jetzt nicht morgen vor, aber das war halt einfach so ein Gedanke und ich glaube halt, so würden die da auch reagieren. Ne?
Geranien oder Birke, Urne oder Sarg. Wir erzählen uns an diesem Abend bei Wein und Suppe Geschichten von Beerdigungen und vom Tod uns nahestehender Menschen. Silke und ich sind beide gesund. Der Vorstellung von unserem eigenen Sterben können wir uns nur über das Sterben und den Tod von anderen nähern. Im vergangenen Jahr ist Silkes Großmutter gestorben, mit 86 Jahren.
Die hat halt nichts mehr gegessen. Also die wurde immer dünner, immer weniger und die war eh schon relativ gebrechlich. Und dann kam sie halt irgendwann ins Krankenhaus, weil sie halt dann so stark abgenommen hatte. Und haben die da alle Untersuchungen gemacht, die man sich überhaupt nur denken kann. Also durch sämtliche Röhren, die da irgendwie zu finden waren, wurde die arme alte Frau einmal durchgejagt. Und irgendwie nach einer Woche Krankenhaus war das Fazit, dass sie völlig durch den Wind war. Also total, also wirklich auch verwirrt dann mittlerweile und halt noch schwächer, weil sie im Krankenhaus natürlich mit der ganzen Aufregung erst recht nichts gegessen hat.
Die Großmutter ist schließlich zu Hause gestorben. In jener Nacht waren Silke und ihre Schwester bei ihr. Völlig unvorbereitet. Die beiden hatten vorher noch nie jemanden sterben sehen.
Letztendlich, also sie ist dann 2 Minuten, bevor der Notarzt da war, ist sie dann halt gestorben. Und wir haben dann echt noch gedacht, was machen wir jetzt? Beleben wir die jetzt wieder? Und da war ich mir echt sicher, die wollte eigentlich auch nicht mehr. Und da habe ich dann wirklich gedacht, die jetzt dann noch ins Leben zurückschocken irgendwie. Ja. Und da war aber zum Glück nämlich dieser Notarzt ganz toll, weil der nämlich reinkam und ich glaube, der hat die gesehen und der hat sofort gesehen, das ist längst gelaufen, alles längst. Und ich bin im Nachhinein, bin ich mir total sicher, das war von dem Moment an, wo sie schon nichts mehr gegessen hat, das war so ein, eigentlich so ein natürlicher Sterbeprozess. Ja. Also das hört man ja oft, die Leute essen dann nichts mehr und werden dann immer weniger und so. Und ich glaube, eigentlich war das so ein völlig natürlicher Tod, den sie eigentlich gestorben wäre, hätte man nicht diesen ganzen Krankenhauszirkus zwischendurch noch gemacht.
Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Sterben zugelassen wird? Dass kein Krankenhauszirkus gemacht wird? Im Internet lese ich, dass man sich beim Erstellen einer Patientenverfügung beraten lassen kann.
Ja, schönen guten Tag, Christine Werner ist mein Name.
Guten Tag, Frau Werner.
Ich bin auf der Suche, beziehungsweise ich möchte eine Patientenverfügung machen und suche da Beratung und habe Ihren Namen im Internet gefunden. Machen Sie denn sowas?
Renate Hofer arbeitet beim ambulanten Hospizdienst in Köln. Sie begleitet Menschen beim Sterben und unterstützt Kranke und deren Angehörige. 5 Tage später sitze ich bei ihr im Büro.
Ja, Sie sind heute gekommen, weil Sie gerne eine Beratung zur Patientenverfügung hätten. Gibt es einen besonderen Anlass, dass Sie jetzt das gerne machen würden?
Ich erzähle, warum ich hier bin. Renate Hofer hört zu und schiebt mir eine Mappe über den Tisch.
Und wenn Sie sich diese Mappe jetzt anschauen, nehmen Sie bitte einfach nur den Innenteil. Alles andere, was in dieser äußeren Hülle ist, erläutere ich Ihnen. Das können Sie dann ganz in Ruhe auch zu Hause nochmal nachlesen.
Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung steht vorne drauf. In besagtem Innenteil gibt es Kästchen zum Ankreuzen und freie Felder.
Dann finden Sie hier schon den ersten großen frei zu gestaltenden Passus. Anmerkungen zu meinen Erfahrungen und Befürchtungen zu Krankheit, Leiden und Sterben. Hier können Sie das einsetzen, was Ihnen schon mal begegnet ist, beim Tod von Menschen, die Ihnen nahestanden. Oder auch so Dinge, wenn ich an mein eigenes Sterben denke, wo habe ich am meisten Angst vor? Es ist die Angst davor, Schmerzen nicht mehr ertragen zu können. Es ist die Angst vor Atemnot. Es ist die Angst vor Alleine sein.
Genau, die vor dem Alleinsein schießt es mir durch den Kopf. Ich will, dass jemand meine Hand hält.
Und das ist etwas, das würde ich Ihnen jetzt einfach quasi als Hausaufgabe mit nach Hause geben, zu sagen, das müssen Sie mir gar nicht erzählen, weil das ist Ihr so ganz persönlicher Anteil. Wir haben alle so Bilder im Kopf, so, wenn ich mir vorstelle, bei meiner Mutter war das so ganz schlimm oder ich habe gehört, da in der alten Einrichtung, das war schrecklich. So diese Bilder ein wenig zu aktualisieren und zu schauen, wo ist da das, was mich berührt, wo sind da meine Ängste? Und das können Sie dann da frei formulieren.
Sie sind sofort da, die Bilder. Meine Oma, die jahrelang im Pflegeheim lag, abgemagert und nicht mehr ansprechbar, ihr Blick ging an einem vorbei ins Leere. Mein Opa, der zu Hause gestorben ist, sich aber unter Schmerzen krümmte bis zum Schluss. Und dann ist da das Bild meiner Tante. Sie war wegen einer seltenen Krebserkrankung lange in Behandlung, immer in großen Universitätskliniken. Als klar war, dass die Therapien nichts mehr bringen, kam sie in ein Hospiz. Das hatte sie so gewollt. Bei meinem letzten Besuch habe ich sie in einem Rollstuhl durch den kleinen Hospizgarten geschoben. Es sind Erinnerungsfetzen. Was sie mit mir und meiner Patientenverfügung zu tun haben könnten, muss ich später klären. Für mich. Renate Hofer schlägt die nächste Seite auf.
Den nächsten Schritt, den wir tun, ist, Sie legen fest, für welche Situationen diese Verfügung gelten soll. Die erste Situation ist eben, Sie sind unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess. Eine der klassischen Situationen, Sie sind nicht mehr ansprechbar. Sie scheiden kaum noch Urin aus. Sie sind schon ein Stück in einer anderen Welt. Mhm. Und in dieser Situation können Sie sagen, da soll meine Patientenverfügung gelten. Wenn Sie das möchten, würden Sie da das erste Kreuz setzen.
Mhm. Okay.
Mit dem Bleistift mache ich ein Kreuz. Danach geht es um das Endstadium einer tödlichen Krankheit, um eine weit fortgeschrittene Demenz und um Hirnschädigungen. Nach einem Hirninfarkt, nach einem Herzinfarkt, nach Unfällen mit schweren Gehirnverletzungen. Renate Hofer schildert Notarztsituationen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne.
Oder auch, wenn sie wiederbelebt worden sind, wenn die Lunge versagt hat. In solchen Situationen werden sie zunächst hochmedizinisch-technisch behandelt.
Also, ja? Also wiederbelebt würde ich dann immer erstmal.
Natürlich. Ja. Bei einem Unfall, bei einem Herzinfarkt, bei einem Schlaganfall werden sie behandelt. Was natürlich sein kann, ist, dass nach 8, 10, 12 Wochen die Ärzte sagen, es ist wahrscheinlich auszuschließen, dass diese Funktionen sich wieder erneuern. Mhm. Und das ist ja das, wo wir so große Angst vor haben. Im Sinne von, dann liege ich irgendwo und ich werde weiter beatmet, ich werde künstlich ernährt. Aber das ist ein Zustand, aus dem ich nie wieder wach werde. Und Sie können in der Patientenverfügung festlegen, dass wenn diese Situation bei Ihnen eintritt, Sie auf bestimmte Dinge verzichten oder sie aber auch haben möchten.
Mhm. Da würde ich jetzt auch erstmal ein Kreuz machen.
Mhm. Dann können wir einmal umblättern.
Künstliche Ernährung, künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotika, Blutersatzprodukte, künstliche Flüssigkeitszufuhr, kreislaufstabilisierende Medikamente, Wiederbelebung. Jede lebenserhaltende Maßnahme wird jetzt aufgezählt. Ich kann jede für mich verlangen oder ablehnen. Überall kreuze ich Nein an. Nur bei der künstlichen Beatmung zögere ich. Ersticken stelle ich mir furchtbar vor. Im natürlichen Sterbeprozess erstickt man nicht, erklärt Renate Hofer. Hier geht es um Krankheiten wie ALS. Da könnte ich mich als Patientin für Medikamente entscheiden, die die Atemnot lindern. Oder für eine künstliche Beatmung, die mein Leben verlängern soll. Diese dürfte dann auch nicht abgeschaltet werden, egal wie lange das Sterben dauert.
Ja. Dann wird da trotzdem irgendwann ihr Herz versagen oder ihr Hirn versagen oder ihre Nieren versagen oder ihre Leber versagen oder sie kriegen ein Multiorganversagen. Also das sind die 5 klassischen Todesarten. Irgendwas wird passieren, auf jeden Fall, aber sie sterben dann mit dem Tubus halt.
Nach einer Stunde sind wir jeden Punkt durchgegangen. Die Kreuze habe ich mit Bleistift gesetzt. Vielleicht will ich mich ja noch umentscheiden. Kann ich sowieso jederzeit, erklärt Renate Hofer. Mit einem einzigen Hinweis kann ich alles rückgängig machen. Es zählt allein mein Wille. Bis zum Schluss. Jetzt geht es noch um einen Vorsorgebevollmächtigten, der in meinem Sinn entscheiden soll. Dann kriege ich noch eine weitere Aufgabe mit auf den Weg.
Ich möchte Ihnen das Wort Sinnestestament ans Herz legen.
Schreibe ich mir gerade mal da rein.
Und zwar heißt das, was schmecke ich gerne, was rieche ich gerne, was höre ich gerne, was fühle ich gerne, was tut mir gut. Sie können mit Düften noch arbeiten, aber dann bitte nicht irgendwelche Düfte, die die Palliativschwester jetzt gerade schön findet, sondern die Ihnen gut tun. Mhm.
Auf keinen Fall Hyazinthe, kann ich das dann auch da reinschreiben?
Können Sie da hinschreiben? Ich habe letztens mal ein Ehepaar hier gehabt, da hat der Mann gesagt, super, Johnny Walker und Stairways to Heaven. Das ist das, was ich... Also, wir reden so viel über diese medizinischen Dinge und wir vergessen darüber, dass wir als Mensch sterben. Also alles, was unseren Sinnen in unserem Leben gut tut, tut uns auch im Sterben gut. Also die eigenen Sinne nochmal ernst nehmen, finde ich, ist genauso wichtig als die ganze Patientenverfügung.
Ich verabschiede mich. In meinem Kopf das Sinnestestament und all die medizinischen Situationen, die wir besprochen haben und die mich verwirren. Ich, die ich noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbracht habe, soll mich jetzt in Beatmungs- und Wiederbelebungsszenarien versetzen. Es fällt mir schwer.
Ich guck jetzt mal, was da alles drin war.
Ich treffe mich mit Christoph, einem alten Freund.
Also, musstest du jetzt machen?
Seine Mutter hatte keine Patientenverfügung. Sie hatte lediglich ihn als Bevollmächtigten eingesetzt.
Im Grunde genommen, das sind Entscheidungen auf Leben und Tod. Aber es ist sehr schwierig, sowas überhaupt im Vorhinein zu regeln, weil man ja nicht wirklich weiß, was dann später da passiert. Es gibt da so unglaublich ausgefeilte Papiere, in denen, also diese Patientenverfügungen, in denen wirklich so jedes Wenn und Aber drinsteht. Aber vielfach ist es dann so, dass es doch anders kommt, als man denkt. Ne?
Die Situation, in die seine Mutter kam, hätte er so oder so nicht regeln können, meint Christoph. Sie wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Oberschenkelhalsbruch war nicht rechtzeitig erkannt worden.
Und dann musste notoperiert werden und während dieser Not-OP ist meine Mutter verstorben. Ne? Und da haben die Ärzte nicht lange fragen können, wenn ein Patient verstirbt, dann müssen die handeln. Und dann wurde sie natürlich reanimiert und das bedeutet nachher auch, an Schläuchen hing sie da, ne? Wurde künstlich ernährt. Und sie ist zweimal in der Operation verstorben und zweimal wurde sie reanimiert. Aber das haben die Ärzte halt gemacht. Sie sind für das Leben und nicht für den Tod zuständig. Und haben mir das auch erklärt, dass sie da gar nicht anders können, auch wenn sie wollten, ja.
Schon vor der Operation war seine Mutter dement. Danach war sie schwerst dement.
Wenn jetzt deine Mutter eine Patientenverfügung gehabt hätte.
Hätte sie mir das nicht leichter gemacht.
Nee?
Nee, ich glaube nicht. Man hartet da genauso, ne? Man fragt sich ja dann, selbst wenn da steht, also Abschalten der Geräte, ja, aber was denn jetzt bitte, ne? Also, ich meine, da kann man ja wirklich haarklein alles regeln und es kommt immer der Fall, den man eben nicht geregelt hat. Also das Gefühl habe ich dabei.
Fast 94 war die Mutter. Lebensverlängernde Maßnahmen wollte sie eigentlich nicht. Schon länger hatte sie sterben wollen. Jetzt lag sie als Pflegefall in einem Heim. Im Rahmen der Vorsorgevollmacht entschied ihr Sohn, ihr dürft alles tun, um ihr Schmerzen zu ersparen, aber keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr.
Ja, eine 94, fast 94-jährige Frau hat das Recht auch zu sterben. Ne? Die darf man nicht daran hindern. Ne? Und dann noch an Maschinen anschließen, um dann vielleicht 14 Tage oder 4 Wochen länger. Das wollte man nicht, aber das war trotz alledem, das eigentlich für uns so klar war. Ne? Und wir da oft genug auch darüber gesprochen hatten, als sie noch auch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war. In dem Moment, wenn man diese Entscheidung dann wirklich treffen muss, ja, da tat ich mich da irgendwie komischerweise schwer, obwohl es ja eigentlich klar war, ne? Ich ihren Willen kannte. Aber ich war dann plötzlich so, ja, der Entscheider, ne? Zwischen Leben und Tod.
Ich frage Heidrun Goller, Oberärztin am Palliativzentrum der Kölner Uniklinik.
Ich denke, eine Patientenverfügung ist durchaus schon sinnvoll, allerdings würde ich sie möglichst individuell gestalten. Also ich glaube, eine frei formulierte, wo sie wirklich was über sich selbst schreiben, wie sie individuell ticken, was ihre Besonderheiten sind, wie sie zu bestimmten Dingen stehen, vor welchem Hintergrund sie diese Patientenverfügung ausfüllen, dann oder ausfüllen oder eben auch wirklich selbst schreiben, dann kann es schon durchaus Sinn machen. Wenn sie jetzt allerdings sagen, nee, ach, da will ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigen, das kostet mir viel zu viel Nerven oder auch, ne, das stresst mich viel zu sehr, mich damit zu beschäftigen, ist das ja auch eine legitime Entscheidung so. Ne?
Haben Sie denn eine Patientenverfügung?
Ja, habe ich. Also sie ist, also ich habe eine und ich bin aber gerade dabei, sie auch noch etwas ausführlicher zu gestalten. Also ich denke sowieso im Laufe seines Lebens kann ich mir vorstellen, dass diese Patientenverfügung sich ja irgendwie auch nochmal ändern wird. Also es ist, glaube ich, wirklich so ein Prozess. Also was für mich wichtig wäre im Sterben oder was ich mir wünschen würde, ist halt, dass ein Mensch bei mir wäre, den ich liebe und der mich auch liebt.
Und haben Sie auch vor irgendwas Angst?
Ja, vor dem, dass das nicht eintreten könnte, dass man halt also irgendwo alleine stirbt, ohne dass eben jemand dabei ist, der einem nahesteht.
Was will ich? Was wollen meine Eltern? Sie haben mich damals als Vorsorgebevollmächtigte eingetragen. Im Ernstfall müsste ich für sie entscheiden. Ich weiß aber gar nicht, was. Nach ihrem Besuch damals haben wir nie wieder darüber gesprochen. Ich fahre zu meinen Eltern. Beide haben inzwischen eine Patientenverfügung. Sie haben sie mit einem Notar besprochen und aufgesetzt. Ist alles im Dokumentenordner, sagt meine Mutter und wuchtet eine dicke, lederne Mappe auf den Esstisch. Darüber reden soll dann aber mein Vater. Und der betont erstmal, dass es da nicht viel zu reden gibt.
Ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, die darauf hinzielen, dass mein Leben zwar erhalten bleibt, aber für mich das Leben nicht mehr lebenswert ist. Das lehne ich ab. Wenn ärztliche Kunst darauf hinläuft, dass mir Schmerzen erspart bleiben oder mein Dasein auf Erden so noch für mich lebenswert ist, dann lasse ich die Ärzte gerne. Aber nur ärztliche Künste an mir auszuprobieren, damit mein Leben erhalten bleibt und dieses Leben für mich nicht mehr lebenswert ist, das lehne ich ab.
Aber was bedeutet das für ihn? Ein Leben, das nicht mehr lebenswert ist?
In dem Moment, wo ich noch mit der Umwelt kommuniziere, wo ich euch noch erkennen würde, wo es noch möglich wäre, vielleicht ein kurzes Gespräch zu führen oder ich auch noch spüre, ihr seid da, da ist noch der Zeitpunkt da, wo ich sage, jetzt kann ich noch bleiben, aber in dem Moment, wo das alles nicht mehr ist, da möchte ich dann nicht mehr da sein. Und da rechne ich mit einem guten Arzt, der sich mit dir in Verbindung setzt und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt vielleicht gekommen.
Er sitzt vor mir. Alt geworden, aber nicht krank. Noch kann ich ihn mir nicht vorstellen, hilflos, pflegebedürftig, ans Bett gefesselt. Die Bilder von meiner Oma tauchen wieder auf, wie sie apathisch in ihrem Gitterbett im Pflegeheim liegt. Weggedämmert, nicht mehr ansprechbar. Mein Vater und ich, wir haben die gleichen Bilder im Kopf. So wie seine Schwiegermutter möchte er nicht enden.
So möchte ich nicht mehr da sein. Nur noch da zu sein und vor mich hin zu dämmern, das ist nicht meine Vorstellung von einem würdigen Ende.
Jetzt stehe ja ich da drin als Bevollmächtigte. Also dass ich dann auch sagen müsste, Maschinen abstellen oder nichts mehr tun, damit es noch länger dauert.
Ja, also darum würde ich bitten und das ist auch Sinn und Zweck dieser Verfügung. Auch wenn es denn dir vielleicht schwerfallen würde.
Meine Eltern haben sich entschieden. Schon morgen kann ihnen was passieren. Und doch kann ich mir all die Situationen nicht vorstellen. Was weiß ich also jetzt? Ich weiß, dass einiges auf mich zukommen kann und dass die Entscheidungen, vor denen ich stehen könnte, mir viel abverlangen werden. Ich hoffe, dass ich genau hinschauen kann und das Richtige tue. Vielleicht aber brauchen wir die Verfügung auch nie. Vielleicht kommt alles ganz anders. Zu Hause nehme ich mir nochmal meine eigene vorläufige Patientenverfügung vor. Ich soll darüber nachdenken, welche Bilder vom Sterben ich im Kopf habe, wo da meine Ängste sind. Und ein Sinnestestament machen. Das waren die Hausaufgaben von Renate Hofer. Auch Heidrun Goller sagte, meine Werte und Vorstellungen würden ihr weiterhelfen.
Für den Fall, dass sie ihren Willen nicht mehr wirksam erklären kann.
Ich lege das Kreuzchenformular zur Seite. Dialyse, Antibiotika, Blutersatzprodukte, Wiederbelebungsmaßnahmen und Beatmungsgeräte sind einfach zu weit weg.
Formular Patientenverfügung.
Ich nehme einen Stift und ein Blatt Papier. Es soll jemand bei mir sein. Und ich möchte keine Schmerzen haben, schreibe ich. Und auf keinen Fall den Geruch von Hyazinthen.
Versuche zur Wiederbelebung lehne ich ab. Die Patientenverfügung von Christine Werner. Eine Produktion des Südwestrundfunk aus dem Jahr 2015.